ARD.
Als wir morgens aufwachten, war Donald Trump wieder da. Und als wir abends schlafen gingen, war die Ampel weg. Was für ein historischer Mittwoch, über den wir heute reden müssen. Und ich freue mich besonders auf unseren heutigen und einzigen Gast. Ampel aus und Trump Comeback. Wie geht es weiter, Herr Bundeskanzler? Fragen wir heute Kanzler Olaf Scholz. Schön, dass Sie zu Hause und dass Sie hier im Publikum dabei sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank für den Besuch. Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler.
Ja, guten Abend.
Hoffnungsvoll gestartet und dann tief gefallen. Der 6. November besiegelt das Ende der ersten und einzigen Ampelregierung im Bund. Und bevor das letzte Kapitel dieser rot-grün-gelben Koalition zu Ende ging, hatte der Vizekanzler noch mal eindringlich gewarnt.
Dies ist die schlechteste Zeit, dass die Regierung scheitert. Wirklich die schlechteste Zeit mit Blick auf das, was in der Ukraine passiert, mit Blick auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland, mit Blick auf die amerikanische Wahl.
Habecks Appell zum Trotz. Am 6. November ist die selbsternannte Fortschrittskoalition Geschichte. Im letzten Kapitel entlässt Kanzler Scholz Finanzminister Lindner und rechnet in deutlichen Worten mit ihm ab.
Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Wer in eine Regierung eintritt, der muss seriös und verantwortungsvoll handeln. Der darf sich nicht in die Büsche schlagen, wenn es schwierig wird. Der muss zu Kompromissen im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger bereit sein. Darum aber geht es Christian Lindner gerade nicht. Ihm geht es um die eigene Klientel, ihm geht es um das kurzfristige Überleben der eigenen Partei.
Lindner schießt zurück und wirft dem Kanzler einen Bruch der Koalition nach Drehbuch vor.
Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen.
Betroffenheit bei den Grünen.
Dennoch will ich sagen, für uns sagen, dass sich das heute Abend falsch und nicht richtig anfühlt.
Im Zusammenhang mit der Finanzierung der Ukraine-Hilfe erhebt Scholz schwere Vorwürfe gegenüber Lindner. Der Kanzler will für die zusätzliche Ukraine-Unterstützung neue Kredite aufnehmen, statt Gelder aus dem Haushalt freizuschaufeln.
Und wenn man jetzt zu der Überzeugung kommt, das müssen wir einfach mal so nebenbei ausschwitzen, dann zündet man das Land ab.
FDP-Chef Lindner sieht die Schuld bei Kanzler Scholz.
Ich glaube, es hätte eine für unser Land bessere Option gegeben. Und ich habe mich hier in anderen getäuscht.
Ja, Bundeskanzler, ich will noch mal zitieren. Kleinkariert, verantwortungslos, Egoismus, Vertrauen gebrochen. Ein solches Verhalten will ich unserem Land nicht mehr zumuten. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Sie je so scharf und so verbittert über ein Kabinettsmitglied habe reden hören. Was genau hat Sie so wütend gemacht?
Zunächst mal ist es meine Aufgabe, eine Regierung zusammenzuhalten. Das habe ich getan, 3 Jahre lang. Das war sehr schwer, wie alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gut mitverfolgen konnten. Es war oft über die Grenze dessen, was auch für mich fast noch zumutbar war. Aber ich habe gesagt, wir sind hier gewählt, wir haben eine Aufgabe, wir müssen auch Kompromisse schließen, damit es weitergeht. Aber es geht manchmal eben nicht mehr weiter. Und dann soll man sich auch nicht drücken vor den notwendigen Entscheidungen, die damit verbunden sind. Ich will das sehr klar sagen. Es gibt nicht viele andere Länder, die sich zutrauen, über 12 Milliarden Euro für die Unterstützung eines Landes, das sich im Krieg befindet, zu erwirtschaften und zu sagen, das machen wir aus dem Haushalt. Wir haben das mehrfach versucht. Und jetzt ist aber der Punkt erreicht, wo es auch nach den Plänen von dem früheren Finanzminister darum gegangen wäre, das zu finanzieren durch Rentenkürzung, durch Geld, das man den Kommunen wegnimmt, durch Geld, das fehlt für die Modernisierung unseres Landes.
Durch Rentenkürzung?
Ja, selbstverständlich. Mhm. Zu den Vorschlägen zählte, an der Rentenformel etwas zu ändern, was im Ergebnis immer eine Kürzung des Rentenniveaus bedeutet. Und das ist dann auch das, worum es tatsächlich geht. Mhm. Wollen wir das unserem Land zumuten, dass wir sagen, weil wir ein bedrohtes Nachbarland unterstützen, mit großen Beträgen, wir sind der größte Unterstützer der Ukraine in ganz Europa, mit weitem Abstand, wir sind das Land nach den USA, das die meiste Unterstützung mobilisiert hat. Aber tun wir das auf Kosten der Zukunft unseres Landes, auf Kosten des Zusammenhalts, müssen die Bürgerinnen und Bürger, die Rentner und Rentner das bezahlen? Die Antwort ist nein.
Christian Lindner sagt, Sie hätten ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und hätten ihn gewissermaßen erpresst. Wir zeigen das Zitat, das auch heute von ihm zu lesen war. Auf X schreibt er, was er auch im Interview mit der FAZ gesagt hat: Olaf Scholz hat von mir am Mittwochabend ultimativ verlangt, die Schuldenbremse aufzugeben. Ich bin vor die Wahl gestellt worden, entweder meiner Überzeugung zu folgen oder mein Amt zu verlieren. War das so?
Wenn ich wortklauberisch wäre, würde ich sagen, um die Schuldenbremse ist es gar nicht gegangen. Das lasse ich mal beiseite. Es ging darum, ob wir das, was die Verfassung vorsieht, machen, dass wir in einer außergewöhnlichen Situation, außergewöhnliche Belastung außerhalb des normalen Haushalts finanzieren. Das darf man nicht immer machen.
Das ist für Herrn Lindner die Aussetzung der Schuldenbremse.
Aussetzung der Schuldenbremse hieße, die würde nicht gelten. Sie gilt ja. Und in dieser Schuldenbremse in Deutschland, eine Grundgesetzbestimmung, die ich mitverhandelt habe als Abgeordneter, für die ich mich immer eingesetzt habe, steht drin: Wenn es ganz dicke kommt, dann hat man Handlungsmöglichkeiten. Das haben wir auch schon öfter gemacht. Und in dieser Situation ist das so. Und ich finde, wenn ich das sagen darf, wir sollten dann nicht im Abstrakten bleiben. Es ist immer alles ganz konkret mit der Wahrheit. Und da geht es um Renten. Es geht darum, ob die Kommunen alleine gelassen werden mit Kosten für Unterkunft, die sie zu finanzieren haben und ihnen Milliarden genommen werden. Es geht um die Frage, ob wir noch genug Geld haben für die Zukunft unseres Landes. Und meine Antwort ist, so sollte es nicht sein.
Es war ja aber kein sachlicher Streit, den Sie jetzt schildern, sondern vielleicht nehmen Sie uns noch mal mit in die Situation. Christian Lindner soll Ihnen im Koalitionsausschuss am Mittwoch vorgeschlagen haben, Neuwahlen geordnet und gemeinsam einzuleiten. Dann gab es eine Gesprächspause. Und als er wieder reinkam, haben Sie den Satz gesagt: Ich möchte nicht mehr, dass du meinem Kabinett angehörst und werde morgen dem Bundespräsidenten mitteilen, dass du entlassen wirst. War das der Moment, an dem Sie gesagt haben, jetzt ist Schluss? Wann war der?
Das war der Moment, an dem ich das gesagt habe, dass es so nicht weitergeht. Aber das hat sich ja lange aufgebaut. Also ich habe als Bundeskanzler, anders als alle meine Vorgänger und meine Vorgängerin, zig Stunden mit Haushaltsverhandlungen verbracht. Schon im Jahr 23, im Jahr 24 wieder und auch jetzt. Herr Lindner hat das selber ausgerechnet, vor der Sommerpause 80 Stunden. Der Kanzler sitzt dabei und macht Haushaltsgespräche, kennt sich mit allen Details des Haushaltes notwendigerweise jetzt aus. Mitten im Sommerurlaub noch mal mit einer Indiskretion, die mich schon damals sehr, sehr aufgeregt hat. Das muss ich ausdrücklich sagen. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir über die Frage, können wir zum Beispiel die Zukunft der Bahn finanzieren mit Eigenkapital und Krediten, die wir zur Verfügung stellen, könnten wir sowas bei der Autobahn machen und Ähnlichem. Da gab es ein Gutachten, da steht ziemlich dick lesbar drin, übrigens vom Finanzministerium beauftragt, geht. Und eine Woche war durch eine Indiskretion das Gegenteil als Inhalt lanciert und ist öffentlich diskutiert worden. Das war für mich ein Punkt, bei dem ich sehr empört war. Aber nach diesen vielen weiteren Stunden, die wir verhandelt haben, kamen jetzt noch mal welche. Und trotz des Vorschlages, den der Finanzminister gemacht hat, dass wir bei der Rente was kürzen sollen.
Aber wenn Sie sich so, Entschuldigung, Herr Scholz, wenn Sie sich so aufgeregt haben damals, als er den Haushalt, den Kompromiss aufgekündigt hat, als Sie im Urlaub waren, hätten Sie es da nicht schon beenden müssen?
Gute Frage, aber so bin ich nicht. Ich finde, man muss es immer bis zuletzt versuchen. Und deshalb, wir müssen ja gar nicht lange drüber reden, aber ganz klar, der Bundesfinanzminister hat ein dickes Papier geschrieben, das die Aufkündigung des Koalitionsvertrages beinhaltet und diese Dinge mit intendiert hat, die ich eben beschrieben habe, die ich nicht verantwortlich finde. Trotzdem habe ich gesagt, wir müssen miteinander das versuchen, haben uns am Freitag zusammengesetzt, am Montag, am Dienstag, zweimal am Mittwoch. Und ich habe in dieser Situation versucht, die Dinge und Probleme kleiner zu machen. Das ist auch gelungen, aber sie sind groß genug geblieben, dass es keine andere Lösung gegeben hat, als entweder das zu tun, was ich vorgeschlagen habe, oder aber auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes oder der Zukunft die Finanzierung der Ukraine sicherzustellen. Das fand ich falsch.
Haben Sie diesen Bruch einkalkuliert, vielleicht gar provoziert?
Nein, ich habe ihn nicht provoziert. Ich habe den Bundesminister der Finanzen gefragt, schon in der Woche davor, ob man in der Zeitung zu Recht liest, dass am Montag, Dienstag oder Mittwoch die Koalition zu Ende sei aus seiner Sicht. Nein, hat er gesagt, wir verhandeln. Das fand ich gut, weil wir hatten ja schon die ganzen Verhandlungstermine vereinbart. Aber es ist von mir bis zuletzt versucht worden, die Dinge zusammenzukriegen. Wir haben auch viele Kleinigkeiten geschafft, aber die eigentliche Frage ist nicht weggegangen. Und deshalb haben wir über die auch in all diesen Tagen und auch an dem Mittwoch den ganzen Tag diskutiert. Und ich finde, das muss man dann den Bürgern und Bürgern auch offen und ehrlich sagen. Hier geht es darum, etwas zu wollen, das ich jedenfalls nicht verantworten kann.
dass Sie dann so massiv geworden sind, so wütend und auch so persönlich. Das hat sehr viele überrascht und den Oppositionsführer sogar entsetzt.
Ich fand diesen Auftritt gestern Abend unwürdig. So geht man nicht miteinander um. Das wäre nicht unser, das wäre nicht mein Stil. Man tritt nicht nach, wenn man auseinandergeht. Es kann sein, dass man sich trennen muss, aber dann macht man das anständig und nicht so wie gestern Abend.
Nicht anständig?
Es war anständig, klar und deutlich und für alle Bürgerinnen und Bürger sehr verstehbar. Und ich habe mich ja auch direkt an die gewandt, weil ich gesagt habe, ich kann das dem Land nicht weiter zumuten. Vielleicht darf ich das einmal im Rückgriff auf die letzten 3 Jahre sagen. Es hat ja viel Kritik gegeben.
Das dürfen Sie gleich noch ganz lange. Mich interessiert diese Stilfrage, weil das sind wir ja von Ihnen überhaupt nicht gewohnt. Und das, was Friedrich Merz vielleicht meint, ist, dass man in so einem historischen Moment, und das war er ja, dass Sie dort nicht, wie es Ihre Art normalerweise ist, staatsmännisch, sachlich aufgetreten sind, sondern dass Sie sich so verletzt, persönlich verletzt gezeigt haben. Warum haben Sie sich entschieden, mit Christian Lindner in aller Öffentlichkeit abzurechnen?
Weil es einen Konflikt gibt, der ja schon seit langer Zeit da ist und wo ich mich immer wieder bemüht habe, den in Ordnung zu kriegen und Lösungen zu finden, die sehr schwer sind, wenn alle die ganze Zeit in Vorder- und Hintergründen über alles Mögliche erzählen. Aber ich will das noch mal sehr klar sagen.
Sie hätten ihn auch intern rauswerfen können und trotzdem vorne sagen können.
Ich finde,
es hat Ihnen gereicht.
Es hat mir gereicht, übrigens den Bürgern und Bürgern auch, wenn ich das richtig sehe. Und das gehört ja auch dazu. Viele haben diskutiert, wahrscheinlich auch in ihrer Sendung und an vielen anderen Orten, ob ich nicht öfter auf den Tisch hauen sollte. Und habe ich das klar gemacht mit Ansagen in der Regierung. Und deshalb kann man schon sagen, ohne dass ich mich immer wieder um Kooperationen und Kompromisse bemüht hätte, hätte die Regierung so lange nicht gehalten. Sie wäre nicht mal zustande gekommen. Erinnern Sie sich noch? Jamaika hat gar nicht geklappt. Da ist der Lindner gegangen und hat gesagt, er will gar nicht erst in die Koalition rein. Und hier war es so, dass wir es geschafft haben, aber es ist dann hinterher auch nicht viel leichter geworden. Trotz der Herausforderung, die wir hatten mit einem Angriff Russlands auf die Ukraine, der Explosion der Energiepreise, der Gefährdung unserer Energieversorgung. Aber trotzdem sage ich, ich habe es ertragen, dass ich für den Kompromiss und die Kooperation immer wieder, manchmal auch gute Miene, zu einem ziemlich bösen Spiel gemacht habe. Aber wenn es zu Ende ist, dann muss es auch zu Ende sein.
Darf ich noch mal fragen zu Ihrer Wutrede? Wenn ich das nächste Mal jemandem schwere Vorwürfe machen möchte, würden Sie mir raten, dass ich diese Vorwürfe vom Zettel ablese, so wie Sie Ihre Wutrede vom Prompter abgelesen haben?
Ja. Sie sollen
damit
ja
es richtig überzeugend wirkt,
Sie
oder?
Sollen geordnete Worte sagen und ehrlicherweise, ich weiß nicht, was da einige dran haben. Ich habe schon seit einiger Zeit angefangen, einen Teleprompter zu benutzen, weil ich es einfach gut finde, Bürgern und Bürgern in die Augen zu gucken.
Und das heißt aber, dass Sie die Rede vorbereitet haben. Es sollen sogar 3 verschiedene Reden gewesen sein, die Sie vorbereitet haben.
Ich habe mich vor allem für den Fall vorbereitet, dass wir es hingekriegt haben. Mhm. Aber natürlich ist es schon so, dass man mit einer solchen Sache so umgeht, dass man da sich viel Gedanken drüber macht. Und ich habe ja, wie ich eben schon geschildert habe, mich sehr lange bemüht und auch zuletzt noch mal stundenlang eine Lösung für unser Land zu finden, die funktioniert. Aber ich finde, es kann nicht sein, dass wir all das gegeneinander ausspielen, was für die Zukunft unseres Landes wichtig ist. Die innere Sicherheit, die äußere Sicherheit, die soziale Sicherheit, die wirtschaftliche Sicherheit. Alles das, was wir brauchen, damit es gut läuft, kann nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das ist nicht gut für die Zukunft unseres Landes.
Deshalb ist diese Regierung gescheitert. Und interessant war, dass Sie nach Ihrer Rede in die Fraktion kamen und Folgendes passierte. Großer Jubel, ganz viel Applaus für den Bundeskanzler in der Fraktion der Sozialdemokratie. Herr Scholz, was haben die da gefeiert? Da ist gerade eine Regierung unter Ihrer Führung, unter einer SPD-Führung gescheitert.
Ob die gefeiert haben, das weiß ich nicht. So hat sich das für mich nicht angefühlt.
Wie hat sich's denn
die haben angefühlt? Aber sehr viel Zustimmung gezeigt zu der Entscheidung. Und ehrlicherweise, ich habe denen ununterbrochen gesagt, Zähne zusammenbeißen, da müsst ihr durch.
Also die haben da geklatscht, ne? Also es ist jetzt kein Pokalsieg gefeiert worden, sondern nee. Da ist eine Regierung gescheitert, und zwar eine SPD-geführte Regierung.
Ja,
fanden Sie angemessen?
Ich habe gesehen, dass ganz viele wissen, was für eine schwierige Entscheidung das ist. Und weil die ja von mir aus der Vergangenheit wussten, dass ich sie immer wieder gebeten habe, noch mal zu versuchen, dass die Dinge klappen, wussten Sie, dass ich das mir nicht leicht gemacht habe.
Sie haben eine Mehrheit verloren. Ich habe mich ein bisschen gewundert, als ich es gesehen habe, dass da so eine ausgelassene Stimmung war.
Ja, also wundern Sie sich gerne, aber ich habe versucht, Ihnen eine Erklärung zu bieten. Aber ich habe die nicht vorher gefragt, was Sie gleich machen, sondern das war so.
Auch Ihr Vizekanzler hat sich gewundert, ähnlich wie ich. Der hat sogar formuliert, alle Erleichterungen und Jubelrufe scheinen mir unangemessen zu sein. Wir hätten das anders machen müssen. Da scheitert eine Ampelregierung und die SPD-Fraktion jubelt. Also es ist auch ihm aufgestoßen.
Gerne.
Geben wir so weiter. Herr Scholz, wir haben schon viel über die Schuld von Christian Lindner gesprochen. Aber da ich gerade schon konstatiert habe, da ist eine SPD-geführte Regierung kaputt gegangen und gescheitert. Was würden Sie sagen, ist Ihr Anteil an dem Unwürdigen aus? Warum ist es Ihnen nicht gelungen, diese Regierung doch so zusammenzuführen und zu moderieren, dass sie funktioniert?
Ich bin überzeugt, dass ich alles dafür getan habe, dass es geht. Und wenn man die konkreten Entscheidungen, die wir getroffen haben, anschaut, sind da so viele, die für die Zukunft Deutschlands in den nächsten 10, 20 Jahren noch größte Bedeutung haben werden, insbesondere was Tempo bei der Modernisierung betrifft, dass das sich auch sehen lassen kann. Aber es ist kein Weg möglich gewesen, das Spiel zu beenden, alle gegeneinander und immer wieder auch das alles der Öffentlichkeit mitzuteilen. Ich meine, ich habe schon vielen Regierungen angehört, ich habe auch viele geleitet und Verantwortung gehabt an der Landesregierung, jetzt als Bundeskanzler. Ich habe in der letzten Regierung dafür gesorgt, dass wir Verständigung haben. Auch da war es so, dass manche Sachen sich lange hingezogen haben. Aber die Frage, mit welcher Drastik das ausgetragen hat, die hat mich schon überrascht. Und für die gab es keine gute Erklärung. Und jetzt noch mal die Antwort auf Ihre Frage. Das, was ich entschieden habe, letzte Woche, also Mittwoch, der jetzt zu Ende gehenden Woche, das hätte ich natürlich immer schon mal machen können. Aber ich habe mich immer wieder bemüht hinzukriegen, dass es Entscheidungen gibt. Das ist auch gelungen. Aber dazu gehört auch, dass man weiß, wann es nicht mehr klappt.
War die Regierung von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Aus
das
heutiger Sicht?
Das ist nicht meine Überzeugung. Und ich finde, man soll es sich auch nicht so leicht machen, dass es wahrscheinlich noch keine Regierung gegeben hat, die mit solchen Herausforderungen in der letzten Zeit konfrontiert war. Ein Krieg in der Nachbarschaft, plötzlich der Stopp der Hälfte unserer Gaslieferung. Alle haben Angst vor kaltem Winter und dem 10-15-jährigen Wirtschaftseinbruch in Deutschland, der nicht wieder aufzuholen ist. Unglaubliche Preissteigerung, Inflation, alles Folge dieser Entscheidung.
Wissen
aber
wir alles.
Es bleibt trotzdem so, dass das deswegen nicht hätte sein müssen und ich von vielen eine andere Kooperationsbereitschaft erwartet hätte.
Ich wollte jetzt von Ihnen Ihre persönliche Fehlerbereitschaft erkennen.
Niemand macht immer alles richtig. Aber das will ich, damit ich hier auch nicht davonlaufe, ausdrücklich sagen. Ich stehe dazu, dass ich mich immer wieder darum bemüht habe, Konsense, Kompromisse möglich zu machen, bis an die Grenze dessen, was auch mit meinen Überzeugungen vereinbar ist, sodass es noch gegangen ist. Das war der einzige Weg, dass die Regierung ihre Arbeit macht. Und das hat sie dann ja, trotz all der anderen Dinge. Aber die Alternative, einfach zu sagen, ich mache das nicht mehr, ich versuche das nicht mehr, die hat für mich jedenfalls nicht zur Debatte gestanden. Das kann man mir vorwerfen, das akzeptiere ich auch. Aber da will ich Ihnen dann auch sagen, das hat mit meinem Naturell nichts zu tun. Ich habe mich immer darum bemüht, doch noch eine Lösung zu finden.
Lars Klingbeil sagt heute, in der Zeit dieser Regierung hat ein strategisches Zentrum gefehlt, in dem man offen und vertrauensvoll, wirklich vertrauensvoll hätte reden können. Die Dreierkonstellation, Sie, Habeck, Lindner sei zu klein gewesen, Koalitionsausschuss war zu groß. Hat er da recht? Gab es kein Format, in dem man wirklich vertrauensvoll reden konnte?
Es hat viele vertrauensvolle Gespräche gegeben. Trotzdem hat ja alles da stattgefunden, was ja nicht nur wir beide wahrgenommen haben, sondern alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen. Und ich sage ausdrücklich, das hätte nicht sein müssen. Aber es gab keinen Knopf, auf den irgendjemand hätte drücken aber können, damit es aufhört.
Warum sagt Lars Klingbeil das, wenn Sie jetzt sagen, wir haben natürlich viel vertrauensvoll geredet?
Ich habe gesagt, wir haben viel vertrauensvoll geredet, aber dass da noch mehr hätte möglich sein können, das ist wohl richtig, setzte aber voraus, dass man auch will. Und deshalb, glaube ich, sollten wir uns schon klar machen, da ist auch was nicht gelungen, weil es einige nicht wollten und nicht, weil sie nicht gekonnt hätten.
Und wieder meinen Sie Christian Lindner, mit dem offenbar eine erfolgreiche Regierung nicht möglich war. Verstehe ich Sie richtig?
Die Meinung hat er ja schon mal selbst vertreten, als er eine dann nicht zustande gebracht hat.
Lars Klingbeil sagt auch, wir hätten nach Beginn des Kriegs noch mal grundsätzlich reden müssen. Es ist ja offenbar über die ganze Zeit, dass die Vorstellungen der drei Parteien in allen wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen so weit auseinandergingen, dass man möglicherweise schon nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine, spätestens, aber vielleicht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt vergangenes Jahr, hätte sagen müssen, wir müssen uns jetzt ehrlich machen und den Koalitionsvertrag neu schreiben.
Wir haben ja solche Entscheidungen getroffen. Ich will das noch mal sagen. Deutschland hat fast 30 Milliarden Euro an Militärhilfe für die Ukraine mobilisiert. Mehr als jedes andere europäische Land, und zwar mit riesigem Abstand. Und wir haben alle Möglichkeiten genutzt, das so halbwegs im Normalen zu machen.
Sondervermögen.
Wir haben uns entschieden, das war mein Vorschlag, dass wir die Bundeswehr in Zukunft besser ausstatten. Wir haben dazu ein Sondervermögen auf den Weg gebracht. Das ist mir auch gelungen, dafür eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag zustande zu bringen und im Bundesrat. Und deshalb haben wir jetzt Entscheidungen getroffen, die bei der letzten Bundestagswahl gar nicht anstanden, nämlich zu sagen, wir unterstützen die Ukraine. Und wir haben ein Sondervermögen geschaffen, um den Fahrtwechsel für die Bundeswehr zustande zu kriegen, sodass wir zukünftig 2% unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Und das ja in diesem Jahr auch erreicht haben, das erste Mal seit vielen Jahrzehnten.
Also sind Sie nicht der Meinung, was Lars Klingbeil sagt, man hätte noch einmal den Koalitionsvertrag auf die Beine stellen müssen und sagen müssen, unter diesen Voraussetzungen müssen wir über unsere Finanzen ganz anders reden?
Wir haben das versucht und natürlich hat er recht, dass dieses Gespräch stattgefunden hätte haben müssen. Aber es hat auch vielfach stattgefunden. Es gab keinen Konsens. Darüber sollten wir uns nichts vormachen. Und weil es bis zuletzt ausgetestet worden ist, was geht noch, was geht noch, was geht noch, das war auch die letzten Stunden, wo wir verhandelt haben, nicht nur an dem Mittwoch, sondern auch die Tage davor der Fall, ohne dass wir letztendlich sagen, es muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden, entweder wir unterstützen die Ukraine mit zusätzlichen Mitteln oder auf Kosten von Dingen, die uns in unserem Land für den Zusammenhalt, für soziale Sicherheit, für wirtschaftliche Sicherheit, für innere und äußere Sicherheit wichtig sind. Und meine Entscheidung ist, das sollten wir nicht tun.
Empfinden Sie das auch als persönliche Niederlage, was jetzt geschehen ist?
Das gefällt mir nicht. Ich hätte das gerne anders gehabt. Und ich glaube, dass ich mich nicht erläutern muss, dass ich jemand bin, der immer wieder versucht, es doch noch hinzukriegen. Das hat mir ja auch nicht nur Freunde gemacht, aber ich fand das und finde es richtig. Trotzdem kann ich nicht an der Feststellung vorbei, es wäre nicht mehr gegangen.
Und durchgehend habe ich den Eindruck, daran ist eigentlich ausschließlich Christian Lindner schuld. Nur um es noch einmal von oben drauf geguckt festzustellen. Es ist eine Ampelregierung gescheitert, also sind Sie auch de facto ein gescheiterter Kanzler. Warum oder woher nehmen Sie die Legitimität, weiterzumachen?
Die Legitimation kann nur durch Wahlen stattfinden. Deshalb habe ich gleich angekündigt, dass wir neue Wahlen haben sollten, sehr zügig. Ich habe mich dabei orientiert an dem, was 2005, als es das letzte Mal der Fall war, dass es nicht mehr funktioniert hat für die Regierung, sie im Prinzip ihre politische Mehrheit verloren hatte. Das geschehen ist, da hat der damalige Kanzler Gerd Schröder im Mai gesagt, er wille eine Neuwahl ermöglichen. Er hat dann, glaube ich, im Juli die Vertrauensfrage gestellt und ist im September gewählt worden. Und aus meiner Sicht sollte es jetzt auch zügig gehen, möglichst im Einvernehmen zwischen den demokratischen Parteien.
Sie haben in Ihrer Rede den 15. Januar für die Vertrauensfrage angekündigt oder in Aussicht gestellt, was de facto bedeutet hätte, dass wir im Laufe der ganzen Prozedur und der Regularien frühestens im Frühsommer womöglich eine...
Frühsommer ist jetzt echt
eine Regierung, eine fertige Regierung
gehabt hätten.
So geht der Satz zu Ende. Jetzt aber, und es geht noch ein Satz, jetzt scheinen Sie ja von diesem Datum abzuweichen. Was schlagen Sie jetzt vor?
Ich habe schon gesagt, was mich motiviert hat. Ich habe geguckt, wie war es das letzte Mal? Das war 2005. Mhm. So oft ist das in Deutschland nicht der Fall. Denn unsere Verfassung hat ja aus den Erfahrungen der Weimarer Republik den Schluss gezogen, dass wir eigentlich durchmachen sollen bis zum Ende der Legislaturperiode und dass man nicht immer neu eine Regierung bestellen kann. Aber
der brauchte 3 Monate, aber der Vergleich hing deswegen, weil er hatte eine Mehrheit.
Das ist überhaupt keine Frage, dass, ob man eine Mehrheit hat oder nicht. Mhm. Sondern es ging darum, dass er das vorgeschlagen hat, dass es neue Wahlen gab. Daran habe ich mich orientiert, mehr wollte ich ihm gar nicht sagen. Mhm. Und deshalb ist es doch völlig richtig, dass bei Wahlen, wo es ein Fest der Demokratie ist, dass die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, wie es weitergehen soll. Weder die Demoskopen, noch die ganzen Wissenschaftler, die immer im Fernsehen auftreten, noch alle anderen, die sich so äußern, sondern echt die Bürgerinnen und Bürger, dass die das tun. Da wäre das gut, wenn man hinkriegt, dass zum Beispiel Rolf Mützenich und Friedrich Merz, der Fraktionsvorsitzende der größten Regierungspartei und der Oppositionsführer, sagen, da wollen wir es haben und dann wird der Kanzler das möglich machen, trotz der Regeln der Verfassung.
Viele Bürgerinnen und Bürger möchten dieses Fest der Demokratie, wie Sie es nennen, und ich finde immer noch ein bisschen komisch angesichts der Dinge, die letzte Woche geschehen sind oder diese Woche geschehen sind, möchten das sehr viel früher. Wir gucken uns mal einen Deutschlandtrend an. Es gibt da neue Ergebnisse. Da sagen nämlich insgesamt 65% der Deutschen, also eine deutliche Mehrheit, dass zum frühesten Zeitpunkt Neuwahlen stattfinden sollten. Haben Sie eigentlich mit so viel Widerstand gerechnet? Die ganzen Wirtschaftsverbände nicht aufzählen.
Ich bin der gleichen Meinung. Mhm. Frage ist, was ist der früheste Zeitpunkt, der für uns wichtig ist?
Und da will Vertrauensfrage ich gar nicht, am nächsten Mittwoch. Da wäre der frühestmöglichste Zeitpunkt.
Ich sage, was ist der frühestmögliche Zeitpunkt, den wir gemeinsam wollen? Ich habe das schon gesagt, aus meiner Sicht ist es zwar formal der Kanzler, der das auslösen muss, wegen der Erfahrung, die wir mit den Kommunisten und Faschisten im Parlament der Weimarer Republik hatten, wo wir gesagt haben, so kann man das Spiel nicht weitergehen lassen und in der Bundesrepublik eine neue verfassungsrechtliche Ordnung geschaffen haben. Aber ich sage ausdrücklich, darauf, wo sich das Parlament verständigt, die Abgeordneten von Regierung und Opposition, insbesondere die demokratischen Parteien, davon werde ich ausgehen und das möglich machen. Und dann muss man auch gucken, wie kann das ordentlich funktionieren. Das ist ja alles nicht so einfach. Da müssen jetzt überall diejenigen, die über 18 sind, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, in den Wohnorten, wo die Wahlkreise sind, die mit den politischen Gliederungen überhaupt nicht übereinstimmt, angeschrieben werden, identifiziert werden, Delegierte wählen, die müssen Kandidaten wählen, es müssen Landesvertreterversammlungen stattfinden. Es muss überall organisiert werden. Niemand von uns, Sie nicht, ich nicht, sonst auch niemand möchte, dass irgendwas passiert wie in Berlin, dass wir Wahlen wiederholen müssen.
Anna, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar. In Berlin ist das, um Gottes Willen, waren fünf Ereignisse auf einmal. Marathon, Volksbegehren, ja. Bundestagswahl, das können Sie
jetzt
nicht vergleichen.
Ich will doch einfach nur sagen, hier das macht man am besten miteinander. Und da gibt es auch noch Leute, die das alles organisieren sollen. Und nochmal ganz entspannt, ich bin damit einverstanden, wenn sich zum Beispiel Herr Mützenich und Herr Merz einigen, daran werde ich mich orientieren.
Worauf sollen die sich denn einigen?
Auf den Tag, wo es am besten ist, dass die Wahl stattfindet und die Bürgerinnen und Bürger auch sich selber Gedanken machen können, wen sie wählen wollen. Das ist nämlich mein Verdacht, dass das so ein bisschen untergeht in der gegenwärtigen Debatte. Nehmen wir mal das Beispiel 2005. Mhm. Zur großen Überraschung hat der damals noch viel größere Vorsprung der Union damals nicht gehalten und beinahe wäre Gerd Schröder erneut gewählt worden. Die Demokratie ist nämlich so, dass die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Und das finde ich richtig gut.
Aber ich finde interessant, dass Sie jetzt sagen, Rolf Mützenich und Friedrich Merz sollen sich auf einen Termin einigen. Weil Friedrich Merz möchte, dass Sie nächsten Mittwoch schon die Vertrauensfrage stellen und Rolf Mützenich wahrscheinlich so spät wie möglich. Also im Januar könnten Sie sich vorstellen, dass Sie das morgen treffen sich auch noch ein Argument. Morgen trifft sich die Bundeswahlleiterin mit den Landeswahlleitern. Wenn die zu dem Ergebnis kommen, dass das Ganze auch etwas fixer über die Bühne gehen könnte, würden Sie sagen, dann stellen Sie auch im Dezember beispielsweise noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage?
Dass ich noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage stelle, wenn das alle gemeinsam so sehen, ist für mich überhaupt kein Problem. Und ich finde auch, dass wir einmal ein bisschen uns zurücklehnen sollten, das unaufgeregt diskutieren, das ist eine Sache, die man...
Das machen wir jetzt hier, oder?
Ja, genau. Mhm. Aber die man... Und es wäre schön, dass wir überall so, wie das zwischen uns beiden ist, also überlegen, was ist am besten und wo kommen auch die Bürgerinnen und Bürger und die Parteien, die mit den jetzt regierenden Parteien und den im Bundestag vertretenen Parteien konkurrieren zu ihrem Recht. Das sind ja ganz viele Dinge, die beachtet werden müssen. Und ich sage einfach, ich bin damit einverstanden, wenn das so kommt, weil ich möchte auch, dass es schnell geht. Ich möchte ja ein neues Mandat, nicht von allen anderen, sondern nur von den Bürgern und Bürgern durch ein starkes Votum für die SPD.
Jetzt haben Sie das aber an quasi als Bedingung geknüpft an noch ausstehende Projekte und Vorhaben, die Sie gerne, na, Sie haben nicht an die Bedingung geknüpft, aber Sie haben gesagt, Sie möchten gerne erst mit der Opposition klären, mit der Union klären, welche Projekte die Union mit unterstützt. Und dann kann man sich auf ein Datum für die Vertrauenswahl einigen und die Opposition sagt, nee, es ist andersrum.
Ich habe das erst gar nicht die Vertrauenswahl. So gestatten Sie mir, obwohl ich jetzt schon 66 bin und so lange in der Politik, ich habe das wirklich nicht als Pokerspiel inszeniert. Sondern ich finde, darauf muss man sich...
Es kam aber so an.
Nee, das haben einige vielleicht daraus gerne gemacht, aber es ist nicht so. Und das muss man sich noch mal ganz klar machen. Niemand sollte darauf rechnen, dass die Wahlen so ausgehen, wie er sich das selbst ausgemalt hat. Ich jedenfalls gehe davon aus, dass es eine gute Chance gibt, dass es ein neues Mandat für die Sozialdemokratische Partei im nächsten Deutschen Bundestag als stärkste Fraktion gibt und dass ich damit auch eine weitere Regierung begründen kann. Das ist übrigens mein Ziel.
Ich habe immer noch nicht verstanden, wovon Sie das abhängig machen. Sie haben immer von Gesetzen, wichtigen Vorhaben und Gesetzen gesprochen, die noch durch den Bundestag müssen.
Gute Frage. Mhm. Entschuldigung, ich will dem auch gar nicht ausweichen. Das ist ja berechtigt. Nein, es gibt keine Bedingungen. Das wäre auch unangemessen, wenn ich das sagen darf. Bedingungen im Sinne, also, ich meine, dass man überhaupt erwägt, dass jemand das sich vorstellen könnte, dass nur ein Gesetz beschlossen, wenn ein Gesetz beschlossen ist, dass zum Beispiel die CDU, CSU schlecht findet mit ihrer Stimme, dass dann zu Neuwahlen kommt. Wer kommt denn auf sowas? Das ist nicht meine Überzeugung. Sondern ich finde, wir müssen uns einmal unterhalten, was wollen wir noch hinkriegen. Und auch im Parlament müssen Sie das machen. Zum Beispiel
und dafür brauchen Sie die Union. Sie haben keine Mehrheit, ja, Sie brauchen mal, die Union.
Das ist so,
wir müssen natürlich auf die zukommen.
Das ist in der Demokratie so, aber vielleicht darf ich mal das kurz sagen. Wir haben einen Konsens zwischen ziemlich vielen Parteien im Deutschen Bundestag, einschließlich der Opposition, das Fraktion der größten, der CDU-CSU, dass wir das Gesetz zum Bundesverfassungsgericht ändern wollen, um das Bundesverfassungsgericht vor den Verfeinden der Demokratie zu schützen. Wäre doch schön, wenn das schon klappen würde. Wir haben zum Beispiel ein Gesetz unterwegs, das eine riesige steuerliche Entlastung der Bürgerinnen und Bürger von den Folgen der kalten Progression beinhaltet, was zum 1. Januar in Kraft treten soll, was auch eine Erhöhung des Kindergeldes mit sich bringt.
Und da wird
und
die
das
Union,
wird auch schön, wenn das auch kommt.
Und ich kann mir vorstellen, das wissen Sie auch, dass die Union da wahrscheinlich sehr schnell mitgehen würde. Aber Sie können sich doch nicht vorstellen, dass die beispielsweise bei ihrer Rentenreform mitmachen.
Das stelle ich mir auch nicht vor. Mhm. Da gehe ich davon aus, dass die Bürgerinnen und Bürger das mit mir machen. Und statt CDU, CSU und FDP lieber einen sozialdemokratischen Kanzler wählen, der die Rente nicht verschlechtern will.
Also nochmal, Herr Scholz, Sie haben das so gesagt. Ich habe es so verstanden. Und ich glaube, einige andere, auch Rolf Mützenich, hat es heute so ähnlich formuliert. Wir müssen uns erst über bestimmte Projekte einigen und dann reden wir über die Vertrauensfrage. Ich habe es so verstanden und Ihr Vizekanzler auch, weil der hat sich dazu geäußert. Das hören wir uns mal an.
Wo ich sehr skeptisch bin, ist, ob diese guten oder schlechten Gründe, darüber mag man denken, wie man will, vermengt werden sollten mit der Umsetzung politischer Lieblingsprojekte. Das scheint mir der herausragenden Bedeutung dieser Vertrauensfrage nicht angemessen zu sein.
Das ist der Grund, warum die Union Ihnen unterstellt, Sie würden mit solchen Bedingungen, auch wenn Sie sie nicht so nennen, Wahlkampf machen. Jetzt schon.
Nö. Ich muss ja nicht wiederholen, was ich eben gesagt habe.
Nein, aber Sie könnten sich zu dem Vorwurf von Herrn Habeck äußern.
Ja, aber ich habe ja eben schon alles gesagt, das trifft eben nicht zu. Also kann man darüber viele Erwägungen anstellen, aber die Erwägungen gehen über etwas, das nicht der Fall ist.
Also Sie sprechen mit Herrn Merz oder Herr Mützenich spricht Herr Merz über die Projekte, die Sie gemeinsam schaffen
wollen. Ich habe sofort gesagt, ich klebe nicht an meinem Amt. Ich möchte gerne wiedergewählt werden, aber von den Bürgerinnen und Bürgern, die der SPD die Stimme geben und nicht durch irgendwelche Sachen, die da im Bundestag verhandelt werden. Das ist jetzt das Volk, das das Wort hat und das zu entscheiden hat.
Und dürfen wir noch mal festhalten, wenn sich die beiden Fraktionschefs, wenn Herr Mützenich und Herr Merz sich darauf einigen sollten, dass sie vielleicht schon im Dezember, wer weiß, vielleicht noch früher die Vertrauensfrage stellen sollten, dann würden sie das tun.
Klar.
Sie kommen gerade vom EU-Gipfel in Budapest und haben die EU-Staats- und Regierungschefs getroffen. Wie haben die eigentlich auf diese Sache in Deutschland reagiert. Jetzt wissen wir, in Italien ist die wechseln die Regierung wie Unterhemden. Die finden das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig. Aber wenn die viertgrößte Volkswirtschaft so wankt, wenn der starke Deutschland so wankt, wie reagieren die Kollegen?
Gestatten Sie mir, ich bin gerne Bundeskanzler. Ich freue mich, dass ich ein Mandat bekommen habe, die Regierung zu führen. Aber wenn die Regierung in Trouble ist, ist nicht deswegen Deutschland in Trouble. Sondern das ist schon so.
Das ist ein Synonym für die Regierung.
Ja, aber ich will das einmal so sagen. Wir sind ein starkes Land und wir werden in Kürze Wahlen haben. Und die Bürgerinnen und Bürger geben dann den Kurs vor. Und ich hoffe, der schafft mir neue Möglichkeiten. Das ist das, worauf ich setze. Aber um die Frage zu beantworten, natürlich kennen das ganz viele. Das sind ja Situationen. Ich meine, in Belgien brauchen die immer ganz lange, um eine Regierung zu bilden, mit noch viel mehr Parteien als bei uns, auch noch mit zwei Landesteilen, wo sich dann manchmal die unterschiedlichsprachigen Parteien einer Richtung nicht in der Regierung finden, doch so halbe-halbe, mal so, mal so. Mhm. In den Niederlanden ist die Regierung zusammengebrochen, weil die sich nicht mehr leiden konnten. Es hat Neuwahlen gegeben. Und es gibt viele Länder, die auch Minderheitsregierungen kennen, die ganz lange existiert haben. Manchmal übrigens auch mit interessanten Folgen. Eine Kollegin, mit der ich gut kann, hat mir erzählt, das war einfacher zu kommunizieren, als sie eine Minderheitsregierung hatte. Da war immer klar, was die Regierung wollte. Und die musste sich im Parlament noch eine Mehrheit beschaffen. Aber kein Modell für Deutschland, aus meiner Sicht.
Klingt jetzt so, als sei das alles nicht so schlimm.
Nein, nein, nein. Ich bin dafür, dass die Wählerinnen und Wähler einen klaren Kurs vorgeben.
Einen klaren Kurs haben die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger vorgegeben. Und ich nehme an, dass sie über diesen Mann, den zukünftigen Präsident der Vereinigten Staaten, auch in Budapest gesprochen haben.
Noch in der Wahlnacht steht fest, Donald Trump wird wieder Präsident der USA. Mit der republikanischen Mehrheit im Senat und voraussichtlich auch im Repräsentantenhaus hat Trump mehr Macht als in seiner ersten Amtszeit und kann in Zukunft durchregieren. Sein Kurs ist klar.
We are going to start by all putting America first. We have to put our country first.
Mit seiner protektionistischen Handelspolitik will Trump Europa unter Druck setzen. Er droht mit Strafzöllen, um die eigene Wirtschaft zu schützen. Und hat es dabei offenbar besonders auf Deutschland abgesehen.
I want German car companies to become American car companies. I want them to build plants in America. Otherwise I'd rather not have their cars here.
Europa sieht sich auch in der Verteidigung mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Wie es mit der NATO und der Ukraine weitergeht, bleibt unklar.
If we don't pay, you will not protect us from Russia. I said, are you delinquent? Yes. Let's say we're delinquent. I will not protect you under any form. You will not be protected.
Auch hier scheint Trump vor allem mit Deutschland noch eine Rechnung offen zu haben.
They didn't love me, and I have heritage there, to put it mildly. They didn't love me because I said, you gotta pay, you gotta pay. They think we're stupid people.
Trump wird das Land umkrempeln und damit auch die Weltpolitik. Und gerade in diesen unsicheren Zeiten steht Deutschland ohne handlungsfähige Regierung da.
Zunächst, Herr Bundeskanzler, haben Sie mit Donald Trump schon telefoniert und ihn zum Wahlsieg gratuliert?
Ich habe ihm zum Wahlsieg gratuliert. Telefoniert haben wir noch nicht.
Warum
nicht?
Ist das nicht üblich?
Das ist schon etwas, das vorbereitet wird. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Das ist unterwegs. So.
Okay.
Aber ich habe ihn auch schon gesprochen. Ich habe ihn in Hamburg getroffen. Und,
wir haben ein Foto, wir können das mal zeigen. Es war 2017 beim G20-Gipfel. Da haben Sie ihn, hier holen Sie ihn, glaube ich, vom Flughafen ab. Wie haben Sie ihn da kennengelernt? Wie haben Sie ihn erlebt?
Das war sehr freundlich. Er war beeindruckt von der Stadt und hat das auch gesagt. Ob das jetzt eine freundliche Floskel war, weiß ich nicht. Aber es war jedenfalls sehr freundlich. Nicht nur, dass wir gleichfarbige Schlipse getragen haben, was mir da auffällt an Ihrem Bild. Nein, überhaupt nicht. Das fällt mir jetzt auf, wo ich sehe. Sondern es war schon so, dass wir da ein paar nette Worte gewechselt haben. Aber es ging nicht um den Hamburger Bürgermeister. Da ging es um die Regierungschefe der Bundeskanzlerin auf dem G20-Gipfel in Hamburg. Mhm. Aber ich habe ihn bei anderen Zusammenkünften, insbesondere G7 und G20, mal sehen können, wenn ich mit der Kanzlerin zusammen mit ihm gesprochen habe.
Er, wir haben es gerade gehört, lässt nicht nur freundliche Worte über Deutschland fallen. Er droht mit neuen Zöllen, er droht den deutschen Automobilfirmen. Er mahnt uns, den Verteidigungsetat zu steigern. Was glauben Sie, welche Rechnung er mit Deutschland offen hat, warum er Deutschland speziell so auf dem Kieker hat.
Darüber kann man viel spekulieren. Tatsache ist, dass wir berechtigterweise immer unseren Teil tun müssen. Wir haben unsere Verteidigungsausgaben auf 2% der Wirtschaftsleistung entlang der NATO-Kriterien gesteigert. Also ein Thema, das in der ersten Präsidentschaft Trump ganz groß war, ist jetzt eines, wo jedenfalls Deutschland zu den Ländern gehört, die vorne an dabei sind in Europa.
Im jetzigen Wahlkampf fordert er 3% des BIP.
Erstmal Europa insgesamt und die NATO haben 2% vereinbart. Das ist etwas, was wir möglich gemacht haben. Wird uns übrigens noch große Herausforderungen kosten. Wir haben das Sondervermögen. 2,28 bedeutet das eine Summe von 20 bis 30 Milliarden zusätzlich für den Verteidigungshaushalt. Und ich habe klar gesagt, das werden wir auch machen.
Und, aber nochmal, er hat es jetzt dezidiert gefordert. 3% würde er verlangen. Und es gibt ja auch Stimmen, zum Beispiel des neuen NATO-Generalsekretärs Mark Rutte, der auch sagt, die Ausgaben auch von Deutschland müssen gesteigert werden.
Erstmal
Deutschland
muss auch vorangehen. Erstmal geht es um die NATO, um viele Staaten. Und nochmal, es gibt Länder in Europa, die noch nicht bei den 2% angekommen sind. Das wird in Deutschland manchmal ein bisschen unbeachtet gelassen. Die werden das sicherlich ändern, weil sie das sowieso sich schon vorgenommen hatten. Das ist der erste große Schritt. Wir sind mit der NATO in einem intensiven Gespräch über die Anforderungen, die sich aus den neuen Aufgaben ergeben. Das wird eine Diskussion sein, die ansteht, ganz sicher. Mhm. Und ich finde, dass wir schon sehr viel geleistet haben. Ich habe das noch mal gesagt, wenn es etwa um die Ukraine-Unterstützung geht, mit den fast 30 Milliarden allein an militärischer Unterstützung, viel Finanzhilfen, die wir auf den Weg gebracht haben, hat Deutschland hier eine ganz klare Führungsrolle übernommen für Sicherheit in Europa. Auch bei der Neuorganisation von Sicherheit und Verteidigung im transatlantischen Bündnis mit neuen Mitgliedern wie Finnland und Schweden in der NATO. Also der eine wichtige Schritt. Das zweite große Thema, das Sie angesprochen haben, sind die Wirtschaftsbeziehungen. Da ist es ja so, dass die EU, was die Handelsfragen betrifft, führend ist. Das ist gut für uns in Deutschland. Und es ist natürlich eine besondere Herausforderung, weil Deutschland mit seinen 84 Millionen Einwohnern und der 8 Milliarden Menschen in der Welt, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, mit einem riesigen Exportüberschuss, nicht zu jedem Land, aber doch zu sehr vielen Ländern, aufgrund der Leistungsfähigkeit unserer Unternehmen, allerdings auch mit sehr vielen Direktinvestitionen, mit Importen aus anderen Ländern und zum Beispiel die ja angesprochenen deutschen Automobilunternehmen in den USA exportieren sehr viel aus den USA in andere Länder, nicht nur nach Deutschland, sondern in viele andere Länder der Welt. Manches SUV, das wir in Deutschland als deutsch kaufen, ist in den USA hergestellt.
Das heißt, seine Androhungen machen Ihnen gar keine Sorgen, im Sinne auch der deutschen Automobilhersteller?
Wir müssen uns darum kümmern, dass wir da zu Kooperationen im transatlantischen Bündnis kommen. Und ich bin sicher, dass es sich lohnt, sich diese Mühe auch zu machen. Gestatten Sie mir zu sagen, ich bin da nie naiv, aber auch immer ein bisschen unerschrocken. Ich habe so viele Regierungswechsel allein in meiner Amtszeit als Kanzler erlebt und auch vorher welche sehen können in den Verantwortungen, die ich vorher hatte. Und mein Prinzip ist immer, wenn ich das so flapsig sagen darf, getanzt wird mit denen, die im Saal sind. Und das gilt auch für den künftigen Präsidenten der USA. Ich jedenfalls werde mich bemühen, dass es gute Beziehungen gibt zwischen Europa und den USA, gute Beziehungen zwischen den USA und Deutschland. Wir haben viele Jahrzehnte das gemacht, unabhängig von den Personen. Das sollte auch die nächsten Jahrzehnte so sein.
Friedrich Merz nennt Donald Trump eine Gefahr für die Demokratie. Sehen Sie das auch so?
Erstmal hat hier eine demokratische Wahl in den USA stattgefunden. Und das, finde ich, verbindet uns ja zuallermeist mit den USA. Dass das ein Land ist, das uns in Deutschland die Demokratie gebracht hat. Das
also keine Gefahr für die Demokratie.
Für mich ist das eine sehr emotionale Angelegenheit. Und deshalb will ich davon ausgehen, dass die größte und mächtigste Demokratie der Welt, nicht die größte, was die Bevölkerung betrifft, das ist Indien, aber die mächtigste, die viele Werte mit uns teilt, auch weiter unser Partner in den schwierigen Zeiten, die wir in den nächsten Jahrzehnten vor uns haben, bleibt. Und da darf man die Zuversicht nicht aufgeben.
Sie haben ihn in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, im vergangenen Jahr einen Rechtspopulisten genannt. Würden Sie das heute noch tun?
Ich habe schon gesagt, ich arbeite mit vielen Regierungen zusammen. Und Sie wissen, wer alles so in Europa auch regiert, in einigen Ländern. Und das wird die Aufgabe sein, um die man sich kümmern muss. Und ich habe da immer einen sehr diplomatischen Stil. Also das ist für mich ganz entscheidend und das sollte auch für Deutschland richtig sein. Das kommt nicht darauf an, wenn wir internationale Politik machen, dass wir da Reden fürs heimische Publikum halten. Es kommt darauf an, dass wir gute Beziehungen in einer Welt schaffen, in der es künftig viele mächtige Nationen gibt mit unglaublich vielen Anwohnern und auch großen wirtschaftlicher Kraft. Und da wird nicht alles immer nach dem deutschen Schema funktionieren.
Die Gefahr für die Demokratie rührt natürlich daher, das wissen Sie, weil es die Sorge gibt, dass Donald Trump, so haben es einige sehr rechte Thinktanks für ihn vorbereitet, wir wissen nicht, was er tun wird, aber dass es möglich sein könnte, dass er den kompletten Beamtenapparat durch Trump-Loyalisten austauschen wird, dass er Einfluss nehmen wird auf die Justiz. Daher zieht die Frage. Und ich würde interessieren, ob Sie auch Sorge davor haben.
Erstmal habe ich ein großes Vertrauen in das System der Checks and Balances, also der sich austarierenden Kräfte im amerikanischen Verfassungssystem.
Die wird er nicht aushöhlen können, meinen Sie?
Es ist jedenfalls eine ziemlich lange Tradition und die USA sind eine Demokratie mit viel längerer Tradition als Deutschland. Also wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben im 19. Jahrhundert für die Demokratie in Deutschland gekämpft. Wir haben die Weimarer Republik verteidigt, gegen den Faschismus gekämpft und gemeinsam mit vielen anderen die Demokratie nach 1945 möglich gemacht. Jetzt sind wir wieder im geeinten Deutschland. Aber alle Bescheidenheit gebietet, dass natürlich die USA viel länger eine Demokratie sind als Deutschland. Und deshalb sollte man sich auch mit zu kühnen Vorhersagen über das, was kommt, zurückhalten.
Der Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk, Sie ahnen, was jetzt kommt, es ist uns natürlich aufgefallen, das ist deswegen wichtig, weil Elon Musk wird voraussichtlich in Trumps Administration eine größere Rolle spielen. Der hat nach ihrer Ankündigung von Neuwahlen auf seinem eigenen Netzwerk X Folgendes gepostet. Er hat sich herabgelassen, Deutsch zu schreiben und er hat gepostet, Olaf ist ein Narr, ohne Rechtschreibfehler. Irritiert Sie sowas?
Es adelt mich.
Da könnte noch eine größere Rolle spielen.
Ich kommentiere keine Tech-Milliardäre. Ein Staatschef ist er nicht, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, mancher Tech-Konzern sei mächtiger als Staaten. Das ist eine Frage, die wir als Demokrat und Demokraten zu lösen haben. Und gestatten Sie mir mal, dass ich das überhaupt nicht etwas finde, wo ich überhaupt was zu sagen muss.
Könnte eine Retourkutsche dafür sein, dass Sie im Wahlkampf den noch amtierenden Präsidenten Joe Biden unterstützt haben?
Joe Biden ist ein sehr guter Präsident, der sich wie kaum ein anderer für die Weiterentwicklung der transatlantischen Beziehungen eingesetzt hat, der sehr viel versteht von internationaler Politik und mit dem ich mich auch gut verstehe. Darüber will ich gar keinen Zweifel lassen. Aber in den amerikanischen Wahlkampf habe ich mich nicht eingemischt. Das mache ich auch sonst nirgendwo. Weil ich schon finde, wenn man Kanzler ist, muss man wissen, was man tut. Und es gibt so viele Länder in der Welt, wo ich, wenn ich jetzt Korrespondent wäre oder der Geschäftsführer der Friedrich-Ebert-Stiftung in dem Land eine Meinung dazu haben könnte, bin ich aber nicht. Und ich bin Kanzler und vertrete unser Land und seine Interessen.
Mit just diesem Joe Biden haben Sie gemeinsam beschlossen, dass die USA die Mittelstreckenraketen zum Schutz Deutschlands von 2026 an bei uns stationieren werden. Glauben Sie, dass Trump das auch umsetzen wird?
Das ist eine Vereinbarung, die wir mit den USA getroffen haben. Sie ist in unserem gemeinsamen Interesse, also will ich das annehmen.
In Deutschland ist das umstritten, das wissen Sie, auch bei der Brandenburger SPD. In dem Entwurf eines gemeinsamen Sondierungspapiers, die versuchen ja eine Regierung zu bilden mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Und in diesem gemeinsamen Sondierungspapier mit dem BSW heißt es, man setze sich dafür ein, eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts und den Abbau der damit verbundenen Spannung innerhalb Europas durch Verhandlungen mit den Konfliktparteien mit dem Ziel von Waffenstillstand und dauerhaften Frieden voranzutreiben. Wir sehen vor diesem Hintergrund die geplante Stationierung von Mittelstrecken und Hyperschallraketen auf deutschem Boden kritisch. Springen Ihre Parteigenossen da über den Stock, den Sarah Wagenknecht hinhält?
Nein. Vor allem, wenn Sie das ganze Zitat vorlesen, wäre das schon nicht erkennbar, dass das nicht der Fall ist. Da stehen ja noch ein paar Sätze. Über die Mittelstreckenraketen will ich gern was sagen, das ist ein wichtiges Thema. Ich will aber auch sagen, dass meine Parteifreunde sehr darauf geachtet haben, dass die Politik des Bundeskanzlers nicht beeinträchtigt wird. Und die besteht darin, dass wir die Ukraine unterstützen. Das werden wir auch weiter tun und da können sich alle darauf verlassen. Sie besteht im Übrigen darin, das habe ich...
Sie finden es okay, dass Sie die Stationierung kritisch sehen?
Ich komme dazu. Aber gestatten Sie mir, weil Sie noch mehr gesagt haben, dass ich auch zu den anderen Themen was sage. Und dann sage ich was dazu. Sie stehen im Übrigen voll hinter mir, wenn es darum geht, dass ich nicht jedem Heißsporn, der wilde Dinge in den Raum ruft, folge und also entschieden habe, keine Taurus Cruise Missiles zu liefern, entschieden habe, dass es nicht erlaubt werden wird, mit den Waffen, die wir jetzt geliefert haben,
weit ins Hintergrund.
Sie hat was mit dem ersten Satz, den Sie vorgelesen haben, wo Sie den davor weggelassen haben, zu tun, dass ich das weiter so klar durchziehen kann. Und selbstverständlich ist es meine Haltung und meine Ansicht, dass wir etwas brauchen, das uns schützt, damit wir nicht angegriffen werden. Und deshalb habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien konventionelle, nicht nukleare Raketen entwickeln, die jedem verdeutlichen, es ist nicht schlau, uns anzugreifen. Und weil das nicht sofort geht und über Nacht, brauchen wir welche zwischendurch. Das halte ich auch für wichtig. Übrigens wegen einer anderen Diskussion, die in vielen Fernsehsendungen aus meiner Sicht absurderweise stattgefunden hat. Ich bin strikt dagegen, dass Deutschland sich nuklear bewaffnet. Das ist etwas, was immer mal wieder von irgendwelchen Leuten wild behauptet wird und gefordert wird. Das wird man entschiedenen Widerstand finden. Aber wenn man diese Aussage trifft, muss man konventionell stark genug sein, um immer eins zu erreichen. Man wird nicht angegriffen.
Ich kenne das von Ihnen, aber das habe ich jetzt auch gar nicht wissen wollen, sondern es fällt auf, das kenne ich von Ihnen, dass Sie andere sagen, als ich wissen will. Aber es steht in dem Beschluss des SPD-Präsidiums vom August, die Stationierung der Raketen bedeute eine Stärkung der Verteidigung Deutschlands und der Bündnisfähigkeit der NATO mit Waffensystemen, über die Russland seit Jahren verfüge. In diesem SPD-BSW-Papier steht etwas ganz anderes.
Aber die Entscheidung darüber, was die Bundesrepublik Deutschland macht, trifft die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag.
Und also ist es Ihnen egal? Es ist egal, was die Brandenburger SPD da hat?
Also es ist mir gar nicht egal. Ich bin nämlich sehr dankbar für den großen Wahlsieg, den meine Partei dort erkämpft hat. Ich bin ja der Abgeordnete des Wahlkreises Potsdam und
Umso
Umgebung.
Mehr müsste Sie das
und
schmerzen.
Deshalb finde ich, ist es ganz klar, und da verlasse ich mich auf die Solidarität meiner Partei und auch des Ministerpräsidenten, dass ich das, was ich für Deutschland notwendig finde, tun kann.
Das glaube ich Ihnen sofort. Aber Sie können nicht ignorieren, dass wegen genau dieses Themas die Sondierungsgespräche in Sachsen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht gescheitert sind. Die CDU hat gesagt, wenn ihr die Mittelstreckenraketenstationierung kritisch seht, dann, wenn das in die Präambel soll, wird es nichts. Sie als Bundeskanzler, der genau dafür verantwortlich sind, sagen, ach, was die Brandenburger so machen, ich habe das ja zu entscheiden und das ist mir egal.
Ich soll das nicht machen, das werden Sie auch nicht tun, sondern Sie haben dazu eine Aussage getroffen, die ich so stehen lassen will, wie Sie die hier vorgetragen haben. Mhm. Aber ich sage noch mal ganz ausdrücklich, aus meiner Sicht ist das meine Verantwortung als Kanzler und es ist die Verantwortung für die Sicherheit unseres Landes, die ich habe. Und ich sehe mich von meiner Partei in dieser Frage getragen, obwohl das eine schwierige Frage ist. Aber eben gerade, weil das ja alles zusammengehört, dass wir unsere Bundeswehr stärker ausstatten, was übrigens sehr unterstützt wird, gerade von Dietmar Woidke, dass wir mehr Geld für Verteidigung ausgeben, dass wir uns mehr auf Landesverteidigung konzentrieren, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Ukraine sich auf uns und andere verlassen kann und nicht befürchten muss, dass sie alleine gelassen wird und dass wir gleichzeitig alles dafür tun, dass dieser Krieg nicht eskaliert. Ich habe meine klaren Aussagen dazu gemacht. Und natürlich, auch das habe ich öffentlich schon mehrfach gesagt, gucken, ob es nicht Möglichkeiten gibt, jetzt mal rauszufinden, ob dieser Krieg immer so weitergehen muss oder man Wege finden kann, wie das sich beendet. Das eine gehört nämlich zum anderen dazu.
Sie wollten im Oktober mit Putin telefonieren, der hat Sie dann abblitzen lassen. Wollen Sie das wieder probieren?
Also das, was Sie gerade referieren, sind die unterschiedlichen, in die verschiedenen Richtungen gehenden Aussagen von Pressesprechern.
Das Schöne ist, dass Sie ja hier jetzt sitzen. Vielleicht können Sie wieder Stellung nehmen.
Deshalb will ich Ihnen gerne sagen, ja, ich habe mir vorgenommen, mit dem russischen Präsidenten zur richtigen Zeit zu sprechen. Aber ich bin ein verantwortlicher Politiker. Ich mache das nicht im Alleingang oder weil ich mir das morgens überlegt habe. Das setzt viele Kontakte, Gespräche mit sehr vielen anderen voraus, die ich seit intensiver, langer Zeit führe. Übrigens auch immer wieder, dass wir mit der Ukraine über die Situation sprechen. Und das hat sich ja längst auch in der Ukraine rumgesprochen. Wenn man sich auf jemanden verlassen kann, dann ist das Deutschland.
Wann wäre denn die richtige Zeit?
Gestatten Sie mir, weil es hier um Staatskunst und Diplomatie geht, demnächst.
Dann gucken wir mal in Richtung demnächst, aber noch mal in unser eigenes Land. Robert Habeck tritt seit Freitag, ist es offiziell, auch als Kanzlerkandidat von Bündnis 90 Die Grünen an. Wann gab es da schon mal eine Regierung ohne Mehrheit, aber mit gleich zwei Kanzlerkandidaten?
Wann gab es das schon mal, dass es in Deutschland so viele Kanzlerkandidaten gibt? Wird das jetzt beim nächsten Mal der Fall sein? Das war ja schon beim letzten Mal nicht nur die zwei, die man immer kannte, sondern gleich mehr. Und wenn ich mir diese kleine Spitze nicht gegen Sie, sondern gegen einige Ihrer Kollegen erlauben darf, da haben ja einige so ungefähr zur Zeit jetzt und ein bisschen früher diskutiert, ob ich überhaupt dazugeladen werde zu den Kanzlerduellen, was ja hinterher kein so guter Einfall war, denn ich bin ja mit einem Mandat durch die Bürgerinnen und Bürger ausgestattet worden. Und deshalb leben wir jetzt wahrscheinlich in der Zeit von 4 bis 5 Kanzlerkandidaten. Da müssen wir uns auch dran gewöhnen.
Sind Sie denn weiterhin sicher, dass Sie demnächst der Kanzlerkandidat Ihrer Partei sein werden?
Ja.
Hatten Sie da jemals Zweifel?
Nein.
Es ist mir recht, wenn Friedrich Merz Kanzlerkandidat seiner Partei wird, haben Sie gesagt. Warum ist Ihnen das recht?
Na, erstens, weil ich immer gefragt werde, gebe ich dazu Antworten, und zwar ehrliche. Es ist mir recht.
Warum?
Ich finde, die Unterschiede zwischen uns sind groß, im Charakter und Temperament.
Aha. Wo ist denn da der größte Charakterunterschied, Herr Scholz?
Ich finde mich etwas cooler, wenn es um Staatsangelegenheiten betrifft. Um es mal so höflich zu sagen, wie es mir gerade gelingt. So, und dann haben wir natürlich sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was in Deutschland notwendig ist. Ich glaube schon, dass trotz aller Versuche, das zu verbrämen und den Eindruck zu erwecken, es ginge um andere Dinge, tatsächlich ist die Sache schon so, was passiert für die Zukunft unseres Landes und können die Konzepte, die einige haben, dass alles auf Kosten der normalen Bürgerinnen und Bürger finanziert werden muss, die Steuererleichterung für Großkonzerne oder sonst was, durchkommen oder nicht? Mit mir nicht.
Ich muss Ihnen trotzdem noch mal zeigen, wieder, was der Deutschlandtrend rausbekommen hat im Vergleich zwischen Ihnen. Was die Beliebtheit anbetrifft, vielleicht können wir uns das noch mal ansehen. Da, die Politikerzufriedenheit liegt bei Friedrich Merz bei 40% an Nummer 1 und bei Ihnen 21% bei Nummer 4. Woher nehmen Sie den Glauben, dass Sie noch aufholen können?
Das ist so ungefähr der gleiche Glaube, den ich vor der letzten Bundestagswahl hatte. Es ist der Glaube an die Demokratie und an die Bürgerinnen und Bürger. Das wird ja nicht auf dem Bildschirm ausgekungelt, wer Kanzler wird, sondern das entscheiden die Leute in der Wahlkabine. Und da gibt es gute Argumente. Wer will, dass das Land zusammenhält, dass wir unser Land modernisieren, dass wir soziale, wirtschaftliche, äußere, innere Sicherheit nicht gegeneinander ausspielen. Wer will, dass die Leute, die hart arbeiten und wenig verdienen, ein besseres Auskommen haben, der muss auf die SPD setzen, wenn er sicher gehen will. Und da sorgen
haben Sie noch mal das ganze Wahlprogramm in Kürze gesagt. Aber mit welchem Selbstbewusstsein gehen Sie da rein? Also ich erinnere mich, dass Helmut Schmidt 1980, ich lese nach, 42,9%, damit ist er wiedergewählt worden. Erscheinen Ihnen solche Zahlen manchmal im Schlaf?
Nein. Immerhin habe ich es geschafft, mit weit über 40% zweimal eine Wahl in Hamburg zu gewinnen. Und deshalb habe ich ein Gefühl dafür, wie gut es sich anfühlt, auch als ich die absolute Mehrheit dort gewonnen hatte. Und
jetzt sind Sie bei 16% und haben weniger als die Hälfte als die CDU, die Union.
Das ist eine sehr aufholbare Größenordnung, wie manche der letzten Landtagswahlen gezeigt haben. Dass die Demoskopen auch nicht immer recht haben, hat gerade die amerikanische Wahl gezeigt und die letzte Bundestagswahl übrigens auch.
Dann harren wir der Dinge und beobachten das und dürfen heute, wenn ich das noch einmal feststellen darf, mitnehmen, dass Sie bereit sind, die Vertrauensfrage möglicherweise noch dieses Jahr zu stellen und in frühere Neuwahlen einzuwilligen.
Ja, habe ich gesagt.
Sehr gut. Dann hatten wir das geklärt und schalten direkt zu Helge Fuß zu den Tagesthemen. Helge, was macht ihr?
Karin, ja, wir schauen gleich darauf, wie sich die Parteien auf einen früheren Wahltermin vorbereiten. Und wir richten den Blick auf die Weltklimakonferenz, die morgen in Baku beginnt. Und was da eigentlich noch erreicht werden kann, wenn die USA sich unter Präsident Trump demnächst als Geldgeber zurückziehen könnten. Das und mehr gleich hier in den Tagesthemen.
Also, das gleich in den Tagesthemen. Danke, Helge, nach Hamburg. Ihnen ganz herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler, für den Besuch und das Gespräch. Ihnen für das Interesse hier im Studio und Ihnen zu Hause auch. Bis kommenden Sonntag. Tschüss.